Herzlich willkommen zu einem neuen Trolling Teachers Talk mit Paul, also einer erneuten Folge des Bro Talks. Und heute ist es so, dass der Paul eine Frage mit hat für mich, auf die ich mich nicht vorbereiten durfte. Und ich bin wirklich schon sehr gespannt. Paul, ich erteile dir hiermit das Wort.
Danke, Dominik, dass ich hier sein darf. Also, meine Frage. Kennst du dich mit den Keynesianern aus von der Wirtschaftstheorie?
Ja.
Gut. Hast du gewusst, dass es da einen Wettstreit gibt zwischen zwei Schulen? Die eine ist die Keynesianische und die andere ist die Austrian School of Economic Thought.
Das wusste ich nicht.
Und das Interessante ist, es ist sogar in Österreich nicht ganz weit verbreitet. Wir kennen die Prinzipien im Prinzip, aber wir wissen nicht, dass das nach uns benannt ist, nach den Österreichern. Also im englischsprachigen Raum gab es ganz oft Debatten zwischen den österreichischen Ideen und den keynesianischen.
Meinst du jetzt Schumpeter?
Nein.
Okay.
Wie gesagt, aber du kannst ja vielleicht mir das erzählen und dann kann ich vielleicht sagen, ob ich es...
Nein, mir ist jetzt nur Schumpeter als eigentlich einziger wirklich weltbekannter österreichischer Ökonom eingefallen. Aber Keynes ist eigentlich dadurch bekannt, dass er eigentlich die moderne Fiskalpolitik entwickelt hat, wenn man so möchte. Das heißt, ganz simpel gesagt, geht es der Wirtschaft gut, soll der Staat sparen und so Geld sichern für schlechte Zeiten, um dann das Ersparte quasi wieder in die Wirtschaft zu buttern, was eigentlich noch immer die moderne Fiskalpolitik prägt, bis auf den Punkt, dass immer vergessen wird, in guten Zeiten Geld wegzusparen. Wir buttern dann einfach quasi weniger Geld in die Wirtschaft, aber im Prinzip ist unser Wirtschaftssystem noch immer auf John Maynard Keynes aufgebaut.
Genau. Und also ich meine, durch meine 10-minütige Wikipedia-Recherche bin ich auch zu dem Punkt gekommen, den du jetzt erzählt hast, nämlich durchgesetzt hat sich dann die Keynesianische, oder Keynesianische. Das Interessante ist jetzt aber die Gegenüberstellung, was sagt jetzt die österreichische Schule aus? Die österreichische Schule sagt aus, dass Staatsintervention grundsätzlich schlecht ist. Sie geht zurück, also es ist irgendwie ein bisschen holistischer, so wie ich das gesehen habe. Also es geht zurück auf die Natur des Menschen und sagt, dass alle sozusagen Einflüsse von außen unweigerlich zur Imbalance führen oder beziehungsweise zur ungerechten Verteilung. Oder ich meine, sie haben auch ein ganz anderes Konzept von Gerechtigkeit. Aber das Interessante ist, dass das in den 19. Jahrhundert die österreichische Schule prävaliert oder sozusagen präferiert worden ist. Und erst dann nachher die keynesianische. Hast du vielleicht eine Idee, weshalb?
Nicht wirklich, aber ich kannte das auch nicht mit der österreichischen Schule, muss ich wirklich sagen, peinlicherweise als Ökonome.
Im deutschsprachigen Raum ist es nicht bekannt,
ja, wie gesagt. Was mir dazu einfällt, ist einerseits, das, was du jetzt beschreibst, ist eigentlich das theoretische Konstrukt des komplett freien Marktes, den es ja de facto nirgends auf der Welt gibt, dass man wirklich sagt, der Staat greift überhaupt nicht ein. Es gibt natürlich Länder, wo das noch eher so ist und Länder, wo es nicht so arg ist. Also zum Beispiel die USA versucht immer so wenig wie möglich einzugreifen. Wir sind sozioökologische Marktwirtschaft, das heißt in Österreich wird eigentlich recht viel eingegriffen vom Staat, sowohl in sozialen Fällen als auch in ökologischen Fällen, also wir haben Gesetze für Umwelt, für Arbeitslosengeld und so weiter. Das heißt, wir sind relativ weit für einen komplett freien Markt entfernt. Das andere, weil du sagst, auch wegen unterschiedlichen Moralvorstellungen oder sonst was, da fällt mir die Bienenfabel ein von Mandeville, falls die was sagt.
Sag mal, ich habe keinen Plan.
Ich rate jetzt nur ins Blaue, auf was du hinaus willst. Also Mandeville's Bienenfabel war revolutionäres Werk, das dann auch Adam Smith später aufgegriffen hat. Und es geht davon aus, dass in einer Ökonomie, wie soll ich sagen, eine gewisse Ungerechtigkeit und Verbrechen und so weiter herrschen muss, dass uns alle noch schlechter geht. Das ist eigentlich die simple Aussage davon. Das heißt, man sollte eine gewisse Korruption, Verbrechensrate, Schlechtigkeit in einem System tolerieren, weil das noch immer mehr Nutzen bringt, wie die Kosten, die man quasi bräuchte, um diese Ungerechtigkeit komplett zu eliminieren. Also da geht es eigentlich in der Bienenfabel darum.
Das ist auch ein interessanter Punkt, denn ich habe vor kurzem die Fröhliche Wissenschaft von Friedrich Nietzsche gelesen und da hat er auch einen Absatz bzw. einen Gedankengang, dass er meint, dass die Leute, die schädlich sind in der Gesellschaft, eigentlich wahrscheinlich den größten Nutzen bringen auf lange Sicht, weil die Gesellschaft dadurch gehärtet wird oder beziehungsweise nicht dekadent wird. Man muss dann diese Probleme dauernd sozusagen angehen und dadurch stehlerst du die Gesellschaft im Prinzip. Also das, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die sind eher philosophisch, diese Österreicher oder die österreichische Schule. Sie sagen, dass du erst durch totale Freiheit, also das höchste Gut für sie ist komplette Freiheit, also ohne Staatseinfluss, ohne, also wenn nur der Markt sozusagen und der Mensch zusammengestellt ist. Also sie glauben auch an eine gewisse Art von Individualismus, beziehungsweise das muss ich noch schauen, und zwar die Souveränität des Konsumenten. Daran glauben sie. Und politisches Individualismus. Also diese zwei großen zentralen Punkte sind drinnen. Und die Frage stellt sich jetzt eigentlich, wie würdest du als Betriebswirt, wie würdest du das, wie wird so ein freier Markt laut österreichischen Schulausblick oder ausschauen?
Die Frage ist, was verstehen die genau unter Souveränität des Konsumenten? Also das ist einmal, wie genau ist das definiert? Also heißt das jetzt, der Konsument kann einfach komplett frei entscheiden, was in einer freien Marktwirtschaft sowieso nie so passiert, weil sie ja immer beeinflusst werden durch Marketing, durch Werbung und so weiter. Das heißt, die komplett freie Konsumentenentscheidung ist sowieso nur eine Illusion quasi. Und was hast du noch gesagt? Souveränität des...
Und politischer Individualismus, also politischer Individualismus. Also Konsumersouveränität laut der Definition ist, dass sozusagen der Staat selbst keinen Einfluss haben soll auf die Entscheidung des Konsumers, also Konsumenten. Und da steht jetzt aber nichts drüber, dass der Markt keinen Einfluss haben darf. Also sie sagen, okay, das ist okay. Und politischer Individualismus ist, wenn sie den totalen ökonomischen, also die totale ökonomische Freiheit bekommen, also sie haben, der Staat selbst soll da sind wir wieder beim Einfluss, keinen politischen Einfluss haben auf die Entscheidungen, die der Konsument trifft. Also zum Beispiel bestimmte Steuern, wie zum Beispiel Tabaksteuer, würden die österreichischen Denker verweigern.
Also diese zwei Souveränitäten gehen eigentlich zusammen. Also sie sind sehr ähnlich. Aber im Prinzip ist das genau der Punkt eben, was würden wir in einem komplett freien Markt, das ist eigentlich die Definition von komplettem freien Markt, dass der Konsument eben nicht beeinflusst wird vom Staat, sondern alles komplett frei trifft. Es fällt halt einmal der Steuermechanismus weg. Das heißt, Dinge, die in einer Gesellschaft schwer Akzeptanz finden, werden dann wahrscheinlich schwerer umsetzbar. Zum Beispiel alternative Energien bevorzugen gegenüber fossilen Brennstoffen. Ein großer Anteil, warum wir das in den letzten Jahrzehnten so weit nach oben geboostet haben, ist, weil der Staat eingegriffen hat und gesagt hat, okay, schaut her, wir zahlen euch dafür Förderungen, wenn ihr E-Autos kauft, wir zahlen euch Förderungen, wenn ihr euch Solaranlagen aufs Dach baut und so weiter und so fort. Das heißt, wenn der ganze Mechanismus einmal rausfällt, wenn man sagt, okay, der Staat soll gar nicht Einfluss auf den Consumer nehmen, dann wäre es wahnsinnig schwer, solche Dinge umzusetzen. oder zu implementieren. Das heißt nämlich, dass der Markt von sich aus drauf kommen müsste, es wäre eine gute Idee, oder der Konsument, es wäre eine gute Idee, eine Solaranlage aufs Dach zu bauen. Da kommt es jetzt aber darauf an, welche Ethik man den Menschen in dieser fiktiven Wirtschaft unterstellt. Also wenn es der Utilitarismus ist, also was wir eigentlich immer unterstellen, dass sich jeder selbst der Nächste ist und rational nach seinen eigenen Interessen handelt, dann wäre das eher schlecht. Also ich glaube, dann wird das überhaupt nicht funktionieren ohne eine gewisse staatliche Regulation oder Einflussnahme.
Da gebe ich dir recht. Das Problem ist dann nur, wenn du im Alltag das sozusagen anwendest, und ich denke, du bist da ganz im Bilde, ist, wenn wissenschaftliche, illiterate Menschen dann politische Entscheidungen treffen über jetzt zum Beispiel auch wirklich alternative Energien, meistens klingt das einfach viel besser, und die ganz viele solche Technologien werden künstlich am Leben gehalten durch solche Förderungen. Und da ist es auch meistens, also oft ein Schuss in den Ofen, weil du brauchst dann einfach ineffizient Geld für Technologien, die künstlich am Leben gehalten werden. Natürlich ist dieser Faktor, dieser ethische Faktor voll wichtig. Und wir als Gesellschaft sollten schon über bestimmt, also eine gewisse Moralvorstellung auch in der Wirtschaft haben. Die Frage ist nur, ob der Staat die richtige Plattform ist, diese Moralvorstellung umzusetzen. Also die Österreicher meinen, der Konsument selbst wird dann quasi das Richtige entscheiden, weil sozusagen er sich selbst der Nächste ist.
Es ist voll interessant, was du sagst, über das habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber im Prinzip hast du recht, dass die staatlichen Interessen teilweise im Konflikt stehen mit den wirtschaftlichen, beziehungsweise eben divergieren eigentlich.
Teilweise auch mit dem moralischen.
Genau, richtig. Also weil auch Politiker natürlich um Wählerstimmen bemüht sind und wenig gewillt sind, unpopuläre Produkte zu fördern oder was. Ne? Also die Idee wäre dann natürlich naheliegend, dass man sagt, für sowas wie, wenn man gewisse Produkte fördern möchte, dass man dafür eigene Institutionen macht, ne? Die bestimmt, welche Produkte gefördert werden sollen und welche nicht. Die unabhängig ist von der Politik zum Beispiel. Würde mir jetzt ad hoc einfallen, aber ansonsten hast du recht, ist es eigentlich ein Interessenskonflikt. Aber das habe ich eigentlich so noch nie nachgedacht, aber es stimmt.
Und der Gedanke von der österreichischen Schule ist ja, dass es mag ja vielleicht durch Zufall gerade gut sein, dass die politische Richtung gerade im Moment passt und das Richtige sozusagen ausgewählt hat. Aber was passiert nach der nächsten Wahl? Wenn dann die andere Strömung oder die andere politische Strömung...
Genau,
und dann hast du im Prinzip wieder einen Richtungswechsel und förderst dann wahrscheinlich wieder was komplett anderes.
Das ist wahr. Also auch da finde ich, sollte es Gesetze geben, die das verhindern, im Sinne von, wenn gewisse Projekte auf Kurs gebracht werden in einer Legislaturperiode, dann sollte es gesetzlich so sein, dass dieses Projekt zu Ende geführt wird über die Legislaturperiode hinweg, weil sonst hat man genau das, was du sagst. Extrembeispiel jetzt USA, Trump steigt aus dem Pariser Klimaabkommen aus, Biden steigt wieder ein, wenn nächstes Mal wieder Trump wird, steigt er wieder aus, ist irgendwo komplett unsinnig. Ne? Also das heißt, solche Verträge oder Förderprogramme für Produkte oder sonst was sollten meiner Meinung nach gesetzlich einen Anspruch haben, zu Ende geführt werden zu dürfen, wenn sowas beschlossen wird.
Zumindest halt nicht aufgrund von politischen Meinungen
genau.
geändert, sondern wirklich Fakten. Oder.
Genau.
Aber heutzutage ist es auch schwierig, die Fakten richtig zu bekommen. Und gut, also im Prinzip, wir argumentieren ja auch nicht dafür, dass wir jetzt keine Gesetze haben, die den Markt regeln, sondern es geht eigentlich darum, wirklich auszuloten, wie bekommen wir das Maximum an Freiheit in einem Markt, ohne dass wir anderen Leuten Schaden zufügen oder ohne dass sozusagen der Gesamtschaden groß ist. Mhm. Wie schätzt du dich selbst ein? Was wäre deine so persönliche Meinung? Wie viel Macht sollte der Staat haben in einem Markt?
Also die zwei Extrembeispiele sind ja eben der freie Markt auf der einen Seite und auf der anderen Seite wäre es die Planwirtschaft, die wir ja schon erlebt haben in der Praxis, während wir die freie Marktwirtschaft de facto noch nicht erlebt haben, zu 100%. Das hat es nie gegeben, dass man wirklich sagt, wir regulieren nichts. Ich sage in der Schule immer, weil ja Wirtschaftskreisläufe auch Stoff sind, in der ersten Hack, dass meiner Meinung nach die ökosoziale Marktwirtschaft, wie wir sie in Österreich haben, meiner Meinung nach eine gute Zwischenlösung ist, weil der Staat greift regulierend ein in gewissen Bereichen, wo es notwendig ist, eben in sozialen Fragen, in ökonomischen Fragen, aber ansonsten eigentlich gar nicht. Also das heißt, alle Consumer-Entscheidungen sind prinzipiell frei, außer eben bei diesen Gebieten, ne? Also sie sind dort auch frei. Also ich kann mir ja heute auch noch einen Diesel kaufen, der 30 Liter braucht, wenn ich möchte. Ne? Aber ich kann zumindest nicht heute, weil es für mich kostengünstiger ist, meinen Kühlschrank ausbauen, in den Wald fahren und den dort in den Wald werfen. Wenn mich wer sieht, zahle ich Strafe. Und das sind gewisse Eingriffe oder Arbeitslosengeld oder Sozialversicherung oder medizinische Grundversorgung. Das sind auch alles Eingriffe des Staates. Ne? In der USA, wir wissen es, gibt es keine Sozialversicherung, keine öffentliche. Und das bringt einfach gewisse Probleme mit sich, ne? Dass Leute kein Recht auf Behandlung haben. Mhm. Und diese Grundsicherungsdinge, eben diese soziale, ökosoziale Marktwirtschaft, finde ich eine gute Kombination. Also einen guten Grenznutzen, sagen wir so, an staatlichen Eingriff.
Okay. Also Ich hab mir ein bisschen so die Diskussionen in Amerika angehört und da wird meistens von dem europäischen Sozialstaat geredet. Mhm. Und die Selbsteinschätzung der Amerikaner ist quasi ähnlich, wie du sie jetzt über Österreich gesagt hast. Sie sagen, sie haben auch das Argument ist zumindest da, dass sie auch nicht die totale Marktwirtschaft haben, also die freie Marktwirtschaft, und dass sie auch ein robustes soziales Netzwerk haben oder Netz haben. Natürlich im Vergleich zu uns nicht so, aber sie würden sich auch schon so einschätzen, also zumindest manche Kommentatoren, die ich gesehen habe, würden das Gleiche auch über Amerika sagen, dass das sie trotzdem viel staatliche Eingriffe haben, mhm, in die Wirtschaft. Also es ist wirklich immer so ein bisschen Perspektivenunterschied, wie sie sich selbst wahrnehmen und wie wir uns wahrnehmen.
Ist es auf jeden Fall, ja. Also es ist ja auch die Debatte jetzt eben drüben wegen diesen Einmalzahlungen für die Arbeitslosen, wo eben vor allem konservative Politiker fürchten, dass die das dann laufend wollen, dass quasi so ein Arbeitslosengeldsystem etabliert wird wie im Großteil Europas. Es ist eben natürlich auch, wie man es selbst wahrnimmt oder gewohnt ist. Ne? Also für uns ist das natürlich, wir sind damit aufgewachsen, unsere Eltern sind damit aufgewachsen, dass es dieses soziale Netz gibt. Aber wenn du es nicht hast, würde es dir, glaube ich, schon fehlen. Also,
stimme ich zu. Ich lebe auch sehr gerne hier. Es gibt halt wahrscheinlich keine richtige Wahl, also Option von diesen ganzen Auswahlmöglichkeiten, die wir haben. In Amerika ist halt dann die Privatversicherung oder beziehungsweise der Privatversicherungsmarkt ist halt extrem ausgeprägt. Und dadurch, dass du generell wenig Lohnsteuer zahlst, ich glaube 13% oder was, ist dann dementsprechend auch mehr Geld übrig für private Versicherungen. Also dieser Grad der Freiheit ist natürlich größer, wobei das Problem ist, du kannst dann Leute, die wenig verdienen, denen bringt die große Freiheit nichts, weil sie sozusagen wirklich Probleme haben.
Es gibt ja das Modell quasi in der Personalführung des Reifegrades. Das würde jetzt ganz gut passen zu dem, was du gesagt hast mit der persönlichen Freiheit. Warum das in manchen Ländern vielleicht funktioniert und in manchen nicht. Ich glaube, wenn ein großer Anteil der Bevölkerung einen hohen Reifegrad hat, das heißt, sie sehr eigenverantwortlich sind und sehr intrinsisch motiviert sind und so weiter, dann funktioniert das weit besser. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt nicht in Österreich der Fall ist, aber wenn du jetzt anschaust, dieser amerikanische Traum immer vom Tellerwäscher zum Millionär Und die Durchschnittsarbeitsstunden in der USA im Gegensatz zu Österreich, die enorm hoch sind mit Überstunden und wenig Urlaub, also die arbeiten im Schnitt einfach viel mehr wie wir, und dem diesen amerikanischen Traum und so weiter, dass das vielleicht der Grund ist, warum es in dem Land eher funktioniert, dass man sagt, sie haben sehr, sehr viele Freiheiten und der Markt ist sehr, sehr frei. Und bei uns ist es vielleicht doch ein bisschen restriktiver und wir haben mehr soziales Auffangnetz. Umgekehrt könnte man es natürlich sagen, vielleicht sind wir dadurch so konditioniert, dass man sagen, okay, wir müssen halt nicht 80 Stunden arbeiten, weil es geht sich mit 40 auch aus, weil wir eben dieses Netz haben und sehr hohe Sozialleistungen haben und gratis Schulen und gratis Unis und so weiter. Das wäre jetzt mein Gedankengang dazu gewesen, zu dem, was du gesagt hast.
Ja, stimme ich zu. Vor allem, wenn eine Gesellschaft eher korrupter ist, oder man kann das ja messen, es gibt ganz viele Indizes oder Indizes, die das bestimmen, funktionieren dann auch bestimmte Programme nicht in einem Staat. Die Frage ist im Prinzip, gratis ist ja eigentlich gar nichts, sondern es zahlt jemand dafür. Und das Argument der Konservativen in Amerika ist, sie sagen, okay, Dominik, wir gehen jetzt einkaufen. Ja. Und du gehst jetzt rein ins Geschäft und du hast jetzt, was weiß ich, $100. Und du darfst dir deinen Einkauf sozusagen auswählen und du gehst dann an die Kasse und zahlst mit deinem Geld. Die ganze Dynamik ändert sich, bevor du dort reingehst in diesen Supermarkt, wenn ich sage, okay, Dominik, ich zahle, wähle einfach aus, was du willst und ich gehe dann zum Kassier und zahle das. Und das Interessante ist zum Beispiel beim Gesundheitssystem in Amerika, was ja komplett überteuert ist und teilweise schwappt auch bei uns so in diese Richtung, dass teilweise ein Scan, was weiß ich, 700 Euro kostet oder 1000. Die Sache ist die, dass der Kassierer mitbekommt, dass du im Prinzip dir der Preis dann wurscht ist, wenn jemand anderer, der draußen vorne steht, das zahlt. Also der treibt dann auch die Preise höher und dadurch, da du ja keinen Bezug mehr hast zu dem Geld, weil es nicht deins ist, dadurch wachsen die Preise. Und das hat man auch in der Realwirtschaft gesehen, also dort, wo der Staat dann quasi Sachen zahlt.
Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch Keynes ist, was du gerade gesagt hast. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es Keynes ist, der eigentlich genau das auch sagt, dass wenn du mit eigenem Geld wirtschaftest, wirtschaftest du am besten. Wenn du mit fremdem Geld wirtschaftest, wirtschaftest du am schlechtesten, weil es dir selbst auch ziemlich egal ist, weil es dich selbst dann nicht so betrifft. Warum auch eher eben gegen diesen Sozialstaat ist, wo eben der Staat quasi mit dem Steuergeld der Steuerzahlenden wirtschaftet, weil es eben so schlecht damit wirtschaften.
Genau, und da kommt ja noch das dazu, dass dieser Kassierer dann weiß, dass es nicht dein Geld ist und du nicht drauf schaust und dadurch bleibt er dann die Preise hoch.
Richtig, genau. Also das ist ja genau das, was wir auch in Österreich gesehen haben bei Eurofighter und Co. Ne? Oder Hypo oder was weiß ich für Skandale, dass in den letzten 30 Jahre waren, wo einfach mit Steuergeld so dermaßen gewürstet wird und wo das auch von den betroffenen Unternehmen dann teilweise auch ausgenutzt wird. Ne? Wo dann beim Eurofighter die spezielle Schraube, weiß ich nicht, 600 Euro kostet oder so als Ersatzteil. Ne? Ja, ist ganz sicher so und ist ganz sicher auch ein Nachteil, wobei ich sagen muss, das ist was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil wir haben auch in den Ministerien Experten sitzen und die sind ja auch bei den Verhandlungen inkludiert. Und da frage ich mich immer, wie kann man solche Verträge unterzeichnen? Also
stimme ich zu. Und da wäre das Argument von den Konservativen in Amerika, wäre es, dass sobald Privatwirtschaft ausgeschlossen ist oder beziehungsweise sobald der Markt eine Imbalance hat, kommt es zu solchen Preiserhöhungen. Und sobald Privatwirtschaft und wirklich nützliche und gesunde Konkurrenz da ist, hast du all die Vorteile, die der Kapitalismus mit sich bringt. Das heißt,
ja, sicher, ja.
Preise gehen runter, die Services werden, also die Angebote werden erhöht und jeder hat sozusagen Win-win.
Ich meine, du hast immer Angebot und Nachfrage, ne? Also das ist prinzipiell das Konzept des freien Marktes. Und je freier er ist, desto eigenständiger regeln sich die Preise, ne? Also die passen sich dann immer an. Und wie du sagst, eben Zusatzleistungen und so weiter. Das heißt, der Markt ist in permanenter Veränderung, was aber bei Staatsaufträgen teilweise nicht vergleichbar ist. Weil zum Beispiel gibt es mein Wissen nach kein Privatunternehmen in Österreich, was Kampfjets kaufen darf. Weißt du, was ich meine? Das heißt, das ist eigentlich ein Markt, der nur für Staaten funktioniert. Und es gibt da jetzt auch nicht wirklich, weiß ich nicht, der Verteidigungsminister kann jetzt nicht einmal eben anrufen in England beim Verteidigungsminister sagen und sagen, ey Bro, wie viel hast du zahlt für deine Jets? Sondern das sind so individuelle Verträge, die über Monate verhandelt werden. Das ist, ich meine, bei Alltagsgütern ist jetzt was anderes, ne? Also so wie Impfstoff, wo wir jetzt wirklich einen konkurrierenden Markt haben, wo alle Länder versuchen, Impfstoff zu lukrieren und es trotzdem angebliche Preisspannen gibt, die enorm sind, also dass es wirklich Staaten gibt, die zahlen angeblich viel mehr, damit sie halt schneller Impfstoff kriegen und so. Sind jetzt nur Gerüchte, also bitte keine Verschwörungstheorien. Gibt auch keine Belege dafür, aber wenn es so ist, ist es eben freies Marktgeschehen, ne? Also man könnte es denen jetzt nicht verübeln, weil die Pharmaindustrie am freien Markt agiert und es halt auf der Welt über 200 Staaten gibt, die diesen Impfstoff haben wollen und dementsprechend gilt Gesetz von Angebot und Nachfrage. Ne? Wer eine höhere Nachfrage hat, ist bereit, mehr zu zahlen, ganz logisch.
Genau, und da kommen wir wieder zurück an die Parallele mit mehr Angebot. Natürlich, wenn es nur 3, 4 Firmen gibt, die dir Angebot bringen, wird es auch dementsprechend kein gutes sein oder beziehungsweise ein sehr teures. Und das ist auch das Gleiche mit politischen Parteien. Wenn du nur wenige hast, dann wirst du auch nicht genau das Richtige für dich wählen können. Also die Antwort für das wäre eigentlich immer mehr Firmen oder mehr Angebot für all die Probleme im Prinzip, so wie ich es verstanden habe.
Das ist, weil du sagst, mehr Angebot, mehr Firmen oder mehr Betriebe, das ist wieder was, wo Österreich eine ziemliche Vorreiterstellung hat übrigens, hast du wahrscheinlich nicht gewusst oder doch. Wir haben ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal eigentlich auf der Welt. Wir haben eine komplette KMU-Struktur, das heißt, bei uns sind über 90% der Betriebe in Österreich Klein- oder Mittelbetriebe und dadurch haben wir einen viel flexibleren Markt. Einen, der viel weniger dazu neigt, Monopole zu bilden oder korrupt zu sein, weil es viel mehr Anbieter gibt. Das heißt, der Markt kann sehr viel schneller und dynamischer reagieren, auch auf Krisen, als wie wenn du 90% nur Großbetriebe hast, ne? Wo du dann einzelne Teilnehmer am Markt hast, die einfach so mächtig sind, dass sie die Preise schon fast bestimmen können, ne? Und das haben wir in Österreich eben genau das Gegenteil.
Das habe ich nicht gewusst, das ist interessant. Das heißt auch, dass sozusagen die Gegebenheiten so in Österreich sind, dass Leute leichter eine Firma gründen können.
Genau.
Und auch der Staat nicht so viele Stolpersteine reinlegt, also genau. In den Weg zur Firma. Passt für mich, bin voll dabei. Also im Prinzip zusammenfassend, mehr Angebote sind nicht schlecht. Mhm. Staat meistens okay, wenn er
nicht zügelnd ist.
Ja, genau, zügelnd und vor allem soziales Netzwerk ist natürlich, wir als Europäer schätzen das sehr. Vielen Dank.
Danke, Paul, für die mitgebrachte Frage und ich freue mich aufs nächste Mal.